Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Und wenn sich das für dich ein bisschen anders anhört als sonst, das liegt daran, dass ich nicht in meinem Podcast-Studio in Düsseldorf bin, sondern auf Norderney. Ich schaue aus diesem Apartment auf den Deich, auf Strandkörbe, auf den Sandstrand und auf die wunderschöne Nordsee. Und ich finde, es gibt keinen perfekteren Ort, um die heutige Folge einzuleiten. Es geht nämlich um die schönste Nebensache der Welt. Um einen Standard-Moderationsbaustein zu zitieren mit dem Nachsatz: Und ich meine nicht Fußball. Ja, wir sprechen über Sex. Macht vielen ja auch noch mehr Freude als Fußball oder Fußball schauen. Wobei sich da wahrscheinlich auch schon wieder die Geister streiten. In jedem Fall fand ich, dass es an der Zeit ist, sich rechtzeitig vor dem Sommer einem Thema zu widmen, das beim Podcast hochladen endlich mal das Kästchen freizügige Sprache nötig macht. War schön, den Haken da zu setzen. Habe ich wirklich auch gemacht. Immerhin sagt ja jemand Penis oder Vulva im Podcast und zwar nicht irgendwer, sondern Sexologin Jana Welch. Eine Frau, die solche Begriffe glücklicherweise ganz normal und so alltäglich benutzt, weil sie eben zu ihrem Alltag gehören, um Menschen den Weg in ein entspannteres, befriedigenderes und glücklicheres Sexualleben zu weisen. Das ist ein spannender Podcast geworden und ich habe Jana nicht nur eingeladen, weil sie sich als studierte Sexologin mit einem so spannenden Thema beschäftigt. Sie ist auch einer der Menschen, die ich in diesem Showgeschäft nun schon am längsten kenne. Sie war Redakteurin, als ich mit Anfang 20 mein erstes Fernsehcasting für RTL machte. Und ehrlich gesagt war auch ihre fröhliche, freundliche Art dafür verantwortlich, dass ich, auch wenn es reichlich Konkurrenz gab, sofort nach dem Casting dachte, ich krieg den Job. Als Moderator einer neuen, spannenden Talkshow. Glücklicherweise habe ich ihn auch bekommen, auch wenn ich auf den Anruf von RTL Wochen oder Monate warten musste. Nach vielen Jahren beim Fernsehen und in den Medien hilft Jana heute Menschen auf dem Weg zu einer erfüllten Sexualität. Zuletzt auch in ihrer eigenen TV-Show Sextape Deutschland. Sex, die schönste Sache der Welt. Ich würde mir wünschen, dass du aus unserem Gespräch die ein oder andere Inspiration für dich mitnimmst. Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Jana.
Hallo lieber Ingo.
Wir klären heute, wie wir richtig guten Sex haben. Ja? Was ist guter Sex? Ist das nicht eine Frage, da könntest du allein schon 3 Stunden drüber reden?
Ich glaube, das ist sowieso die allentscheidende Frage. Was ist für dich guter Sex? Weil was für dich zum Beispiel guter Sex ist, ist für mich vielleicht schlechter Sex. Also diese Frage stelle ich ganz gerne immer voran, wenn ich mit Leuten arbeite, weil oftmals wissen Paare gar nicht vom anderen, was für ihn guter Sex ist.
Naja, du sagst ja selber, du bist ein sexpositiver Mensch. Was heißt denn das?
Grundsätzlich für mich bedeutet das, dass ich offen bin, dass ich frei bin, dass ich offen bin für neue Spielarten, dass ich weniger so das Ziel vor Augen habe oder einen bestimmten Ablauf mir wünsche, sondern dass ich gerne spiele. Das ist sowieso für mich das Wichtigste. Also dieses sexuelle, erotische Spiel, dieses weniger Sex haben, sondern vielmehr Sex. Ich bin ja Frankie, ne? Sex, sag ich ja. Immer wie die Zahlen.
Sex.
Ne? Das,
scheiße.
Das heißt ja gar nicht. Das musste ich mir immer anhören hier im Norden, weißt du? Sex, das heißt eigentlich, ich versuch's jetzt mal. Sex. Nein, ich krieg's einfach nicht hin. Wurscht.
Sex und Selters. Nein, Sekt.
Sex. Ich glaube, es ist eher Sex. Genau, wo war ich bei... Genau,
du bist ein sexpositiver Mensch, einfach genau. Spaß und Freude haben und ein bisschen
genau,
was erleben
und mehr
wollen.
Sex,
ja?
Und mehr Sex spielen und weniger Sex machen, also weniger das Ziel vor Augen, weil ich erlebe, dass die Menschen so zielorientiert sind und immer glauben, sie müssen das ganze Programm abspielen, also von vorne bis hinten und dabei vergessen, wie wäre es denn, wenn wir spielen, wie wäre es, wenn wir wieder Teenager wären, wenn wir einfach mal... Jetzt rede ich zu lang. Explorieren würden.
Naja, nicht so wie Prince gesagt hat in der einen Nummer, oder? 23 Positions in a One-Night Stand, ja.
Das ist, glaube ich, so ja, performance-driven. Und gerade Männer leiden total darunter, zu glauben, das muss immer klappen, der muss immer hart sein, das muss immer funktionieren.
Story of my life, ja.
Ja, scheiße, ne?
Aber wir steigen da gleich noch ein bisschen tiefer ein. Sexologin ist ja echt so...
Tiefer einsteigen ist ja, dabei, genau. Kann man ja zu mir eigentlich gar nicht sagen. Ja, ja.
Genau. Auch dieses Berufsbild Sexologin, das müssen wir gleich nochmal klären. Vorher, wir kennen uns, wir haben schon zusammengearbeitet, schon ein paar Jahre her. Ich glaube schon ein paar Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen. Ja. Du hast bei einer Fernsehproduktion gearbeitet und ich war als junger Mann zum Casting eingeladen und habe dann doch tatsächlich meine erste Fernsehshow damals für RTL bekommen, Der heiße Stuhl. Kannst du dich an das Casting noch erinnern?
Ja, ich kann mich daran erinnern, weil wir haben ja ganz lange gesucht und du warst mein absoluter Favorit. Ich fand dich damals ein bisschen jung für mich, aber schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt
habe. Heißt, du hast es nie gesagt und ich habe es auch nicht gemerkt. Ich war damals mit Anfang 20 einfach noch zu blöd dafür, oder? Noch nicht, hatte keine Antennen für sowas, ja?
Ja, aber ich dachte mir, oh, der Ingmar, der ist schon so ein bisschen heiß.
Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch daran erinnern, dass man bei dem Casting, ich habe das ja auch in meinem Buch jetzt beschrieben, in Hilfe, ich bin zu nett. Ich kam zu diesem Casting, da waren so viele Leute, Und dann musste ich irgendwie ein paar Moderationen machen und dann dachte ich mir, das kriegst du hin, also das wird was, ja. Und dann habe ich diese Moderation gemacht und ich musste irgendwie noch irgendwas erzählen und habe dann was auf Fränkisch erzählt und es war, glaube ich, recht lustig, weil ich habe immer nur Leute lachen hören. Hast du da noch irgendeine Erinnerung dran, was ich da gemacht habe?
Ich habe da keine Erinnerung mehr. Ich habe noch viele Erinnerungen an diese Sendung, die wir damals zusammen gemacht haben, weil die war ja auch exzeptionell lustig damals. Zu dieser Zeit war ja angelehnt an den heißen Stuhl. Und da, vielleicht muss man es kurz erklären. Es waren Kinder, die zu einem relevanten Thema mit einem Erwachsenen diskutiert haben.
Und der saß in einem Haifisch, ja.
Genau. Und die saßen genau, und wenn sie irgendeinen Scheiß erzählt haben, die Erwachsenen, dann ging das Maul von dem Haifisch zu. Und ich weiß noch, zu dieser Zeit war das eine wahnsinnig teure Produktion, die wir gemacht haben. Und mein Weg ging ja dann weiter. Ich habe ganz lange Fernsehen gemacht und hatte dann eine eigene Produktionsfirma. Ich habe Kinderprogramm gemacht und irgendwann war für mich der Punkt klar. Dann kamen die Kinder, wie das so ist, und damit auch der Umzug nach Hamburg von München.
Ja.
Und dachte mir, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie geht denn das jetzt weiter? Es ist ja oft ein Einschnitt. Also gerade diese Schwangerschaften, Umzug, auf einmal ist man nur noch Mutti. Vorher war ich irgendwie die hotte Fernsehproduzentin und auf einmal war ich Mutti in der PKIP-Gruppe mit einem zu dicken Kind. Also das war irgendwie ein ganz komisches Programm. Ja, und dann dann habe ich mich echt nochmal entschieden, ich mache das, was mir am meisten Freude im Leben macht.
Sex.
Ich studiere das, genau. Ja. Und dann habe ich irgendwie zufällig erfahren, dass es diesen Masterstudiengang gibt in Merseburg und habe angefangen, den Master zu studieren. Was gar nicht so einfach war, weil ich ja nicht mal einen Bachelor hatte. Dann musste ich die erstmal überzeugen, dass ich schon so viel Berufserfahrung habe, dass ich gar keinen Bachelor brauche und musste dann noch eine Zulassungsprüfung machen. Also es waren echt viele Hürden, aber in mir war dieser Ruf, ja, das ist genau meins. Ich möchte Menschen zeigen, helfen, inspirieren, wie sie lustvoll lieben können. Also raus aus dieser langweiligen Sexnummer hin zu, ja, wirklich erotische Erlebnisse haben mit dem Partner.
Ja, bevor wir in Sachen Sex weitermachen, ein Satz noch zum heißen Stuhl. Wir haben ja da auch mehrere Piloten gemacht und rückblickend für mich war es echt, weil du auch vorhin gesagt hast, beim Sex, man muss einfach ein bisschen spielen. Für mich war das ja damals auch ein großes Game, ja. Also es gab ja kein Moderationscoaching oder sowas, ne? Es gab da eine wilde Truppe, zu der du gehört hast, die gesagt haben, hier, jetzt reden wir mit einem so und so und der ist gegen die und die Jugendlichen und dann hier ist das Material und dann hast du dich da so durchgewühlt durch ein Briefing und dann einfach diese Show gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem auch nie wieder dran gedacht habe, irgendwie was anderes zu machen, als vor Menschen zu stehen, mit denen irgendwie eine gute Zeit zu haben und vielleicht auch Themen zu diskutieren, die wirklich relevant sind. Ja, und ich kann mich erinnern, es gab in den Piloten auch Sendungen, die sind auch natürlich nie ausgestrahlt worden, weil die einfach dann doch ein bisschen zu hart waren. Haben wir nicht eine Geschichte gemacht mit einem Neonazi Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wo es dann danach noch fast zu einer Messerstecherei gekommen wäre und so. Es war eine spannende Zeit für mich und es war der erste Schritt in Richtung Fernsehen. Du hast irgendwann, hast du gerade schon gesagt, genug vom Fernsehen und wolltest mehr in Sachen Sex erfahren. Sexologin ist dann auch im Prinzip ein echtes Studium an einer Uni und dann kommst du da irgendwann raus und berätst heute Menschen, die Probleme haben in Sachen Sex oder einfach noch besser werden wollen oder einen schöneren Sex haben wollen? Wie ist das?
Na, ich denke mal, die meisten können sich unter diesem Berufsbild Sexologin wenig vorstellen oder haben ganz wilde Fantasien. Das gibt es natürlich auch. Aber es kommen zu mir Leute tatsächlich, die Themen haben, die Herausforderungen haben. Das sind meistens Paare, die gut als Paar funktionieren, die sich super verstehen, bei denen aber so das Sexleben, schon wieder Sexleben, auf der Strecke geblieben ist und die keine Idee haben, wie sie das verändern können. Also das ist so, das sind so die einen. Also sie haben wirklich Herausforderungen. Dann habe ich natürlich auch Männer, die erektile Dysfunktion haben, Frauen, die Schmerzen beim Verkehr haben oder die, Verkehr ist auch ein komisch deutsches Wort, oder die Orgasmusschwierigkeiten haben, die noch nicht wissen, wie das geht. Und dann natürlich habe ich diese Affinität zu den Medien. Deswegen, ich habe ja letztes Jahr die Sendung moderiert, Sextape, mache viele Podcasts, bin oft eingeladen als Expertin. Also diese Liebe zu den Medien, die bleibt natürlich, die geht nicht weg. Und das ist ganz schön, dass ich das jetzt so mischen kann.
Ja, hat man denn dann, wenn man das studiert hat, besseren Sex? Oder ist da noch mehr Druck drauf, sozusagen auf dem eigenen Sexleben?
Also ich glaube, mein Sexleben hat sich tatsächlich verändert. Also ich weiß zum Beispiel, ganz anders mit meinem Körper umzugehen. Also ich weiß, wie ich Erregung und Lust, übrigens nicht das Gleiche, Erregung und Lust, zweierlei, können wir kurz mal drüber reden nachher. Und ich weiß, wie ich das in meinem Körper verteilen kann. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich habe mich sehr mit meinem weiblichen Genital beschäftigt. Wer bin ich als Frau? Welche Art von Sexualität macht mir besonders viel Spaß? Wo sind meine alten Muster? Also was möchte ich nicht mehr leben? Und wie authentisch und wie ehrlich kann ich auch in einer Beziehung sein mit jemandem? Wie gut kann ich meine Wünsche formulieren? Weil so oft, weißt du, so oft trauen wir uns nicht, was zu sagen. Aber ich weiß mittlerweile, wie wichtig es ist, seine Wünsche und seine Fantasien und all das zu teilen. Für mich ist Sexualität total wichtig in einer Beziehung.
Ja.
Also ich könnte nicht leben ohne Intimität, ohne Sex. Weil auch, und ja eben, das ist auch wichtig. Was ist denn Sex? Also für mich, für die meisten heterosexuellen Paare bedeutet Sexualität penetrativer Sex.
Also
für
mich, miteinander verschmelzen körperlich, ja.
Nee, Penetration, wirklich Penis in die Vagina stecken. Ja. Das ist für viele Menschen also Sexualität.
Ist so schön, dass jemand da ist, der das einfach eben so deutlich anspricht. Ja. Ja. Oft ist es ein Rumgeeier und so, ne? Ja, okay. Er muss da rein.
Ihr
und
könnt
dann,
es jetzt alle leider nicht sehen, aber Ingo ist ein bisschen rot geworden.
Nein. nee, ich finde das gut, wenn man offen über solche Dinge sprechen kann, ja. Und vor allen Dingen auch entspannt, ja, ohne so eine Bettschwere irgendwie.
Ja, Bettschwere. Ja. Also, dass man einmal bespricht, auch als Paar, hey, für mich ist Sexualität auch vielleicht nur, dass du mich leckst heute, weil ich habe keinen Bock auf das ganze Programm, ich bin viel zu müde.
Ja.
Oder ich würde dir einen blasen, hätte ich auch Lust zu. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht, dass du mit mir schläfst. Ich habe da keine Lust drauf. Also mir geht es immer wieder darum, Paare zu motivieren, herauszufinden, auf was sie wirklich Lust haben. Jetzt, in dem Moment, ist das Pizza-Prinzip.
Bestellung und Lieferung.
Dein Partner sagt zu dir, was möchtest du? Und du sagst, ja, alles so, also alles. Er bestellt dir eine Pizza mit 50 Zutaten. Dann kommt die Pizza. Und du machst die Schachtel auf und denkst dir, Alter, was hat der Typ mir eigentlich bestellt? Und sagst, nee, ich wollte doch nur Mozzarella.
Ja.
Dann sagt er, wieso hast du nichts gesagt? Ja, dachte, du weißt, was ich will. Also nein, wir wissen nicht, was der andere will.
Woher auch, ne, wenn man nicht drüber redet.
Klar. Ja, also das Kommunikation ist echt schwer, weil die Leute es halt auch nicht lernen.
Ja gut, wie lernt man es dann, ne? Indem man es einfach ausprobiert, wie das ist, wenn man einfach mal sagt, was man gerne hätte und merkt, das tut eigentlich unserer Sexualität ganz gut, ne? Wenn man
Überleg doch mal, warum sagst du Sachen nicht, Ingo? Also warum sind die Situation, dass du nichts sagst?
Bei mir zieht sich das ja durchs ganze Leben über ein paar Jahrzehnte. Ich habe gelernt, auch in Sachen Sexualität einfach offen zu sprechen und vor allen Dingen auch aus so einer Grundhaltung heraus, dass es ganz okay ist, wenn man auch da entspannt drüber spricht und dass das nichts Schlimmes ist. Glücklicherweise schon vor Jahren, ja.
Also es ist ganz viel Scham dabei, ja. Die Leute haben Angst, dass wenn sie etwas sagen, dass sie verurteilt werden. Und sie haben Angst und Sorge und das ist, glaube ich, echt tough, verurteilt zu werden vom Partner. Gerade dann, wenn die Paare in langen Beziehungen sind, ist es gar nicht so leicht, weil überleg dir mal, du bist schon 10, 20 Jahre zusammen Und auf einmal bist du bei der Welch gewesen, ja? Und die Welch erzählt dann, was man alles so machen könnte. Und dann geht der Typ oder die Frau zurück und erzählt dem, was ihre Fantasien. Dann denkt er, sag mal, was denn, also bedeutet das dann, dass wir die letzten Jahre 20 oder letzten 20 Jahre schlechten Sex hatten? Also diese Sorge vor Veränderung ist so groß, dass man oft stagniert. Dabei ist Sexualität, wie alles andere im Leben auch, ein Lernprozess.
Ja, ja. Und es ist nicht immer dieses schneller, höher, weiter, ne? Dieser Wettbewerbsgedanke, den viele automatisch im Kopf haben, gerade auch irgendwie, dass man gut performen müsste, ja? Und,
ja, ich glaube, dieses Performance ist ganz groß. Also Frauen machen sich zum Beispiel sehr gerne Sorgen während ihrer sexuellen Intimität, wie sie jetzt gerade aussehen.
Ja, ja.
Also sie stellen sich vor, wie der Partner jetzt ihre Brüste zum Beispiel sieht. Jetzt nimm mal an, die Frau findet ihre, das war mein Masterarbeitsthema, by the way.
Entschuldigung, Frau, was war das Masterarbeitsthema? War Brüste,
war,
oder?
War Brüste, und zwar die Auswirkungen einer kosmetischen Brustvergrößerung auf die weibliche Sexualität.
Wird sie besser oder schlechter?
Wird viel besser.
Ja.
Aber zum Beispiel, diese Frau versteckt ihre Brüste oder möchte sie nicht zeigen. Das heißt, ihre Haltung wird ganz klein. Und sie will sie verstecken. Jetzt signalisiert sie durch diese Haltung ihrem Körper, hey, hier ist Stress. Wenn du gestresst bist, ist übrigens Mann und Frau gleich, wird deine Durchblutung weniger. Das heißt, du wirst kleiner, du hast Stress, weniger Durchblutung, alles wird eng, Schmerzen beim Sex führt dazu, ich habe keine Lust. Also es ist eben ein gesamtes System. Wir können Sexualität eben nicht nur ausklammern, sondern wir müssen es immer im Kontext sehen von Körper, Geist und Seele. Es ist alles eins.
Aber das mit der Durchblutung, heißt es nicht für Männer, wenn da unten nichts passiert und,
bei den Füßen oder
und der Penis nicht steif wird und du denkst dir, oh verdammt nochmal, was ist da los? Dann kriegst du Stress und dann ist die Durchblutung noch schlechter und dann bist du in einem Teufelskreis drin und aus der Nummer wird einfach nichts mehr.
Also erstmal, lieber Ingo, da unten, weiß gar nicht, von was du redest, meinst du deine Füße?
Ich habe ja gerade schon gesagt, ich meinte das Gemächt.
Das, im besten Fall, oder?
Ich hätte jetzt fast gesagt, die Krone der Schöpfung, nein, aber...
oh Gott.
Aber du kriegst den... Penis auch nicht wieder in die Gänge, wenn du dir Stress machst in dem Moment, ja?
Nein, aber du kannst deinen Penis nicht über den Kopf steuern. Es ist kein Arm, den du heben und senken kannst. Ja. Meistens ist es so, dass die Männer, die erektile Herausforderungen haben, einfach wenig präsent sind. Also sie sind wenig verbunden mit ihrem Penis, sondern die haben gelernt, meistens, das funktioniert nicht so, wie ich möchte. Also konzentriere ich mich lieber auf die Frau und schaue, wie es bei ihr ist. Und schaue, dass sie kommt. Also sie wollen dann die andere Person glücklich machen. In dem Moment verlieren sie noch mehr Kontakt zu ihrem Penis. Und dann kommt noch was dazu, dass sie noch nicht gelernt haben, mit ihrem Körper den Penis zu steuern. Sie versuchen es über den Kopf, es klappt aber nicht. Und wir haben Möglichkeiten, über den Körper den Penis zu, also die Penis-Performance zu verändern. Wenn wir mal von den ganzen funktionellen Sachen ausgehen, dass die in Ordnung sind. Und das erarbeite ich dann. Und meistens, oder interessant wird es dann, wenn man auf das Masturbationsmuster guckt bei Männern. Jetzt überleg mal, wenn ein Mann, dafür haben wir Zeit, ne? Das ist einfach ein
Wir haben
Thema.
Alle Zeit der Welt. Ich finde es gerade hochinteressant und ich würde gerne auch nochmal hören, wie ich mit meinem Körper dann den Penis steuere, beziehungsweise für all diejenigen, die uns jetzt zusehen oder hören, wie man den wieder in die Gänge bringt. Ja?
Also stell dir das mal so vor. Die meisten Männer oder viele, viele, viele Männer, vor allem die zu mir kommen, masturbieren mit Porno. Mhm. Die Haltung ist meistens sitzend, und es wird im Takt zum Porno gewichst. Ja, und meistens schnell fokussiert und es geht nur ums Kommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dein Masturbationsverhalten die Übung für deine Paarsexualität ist, dann kannst du dir vorstellen, dass das so ein bisschen kontraproduktiv ist.
Ja,
genau. Ja, also du übst quasi schnelles Kommen, weil meistens ist auch wenig Zeit. Die Männer lassen sich wenig Zeit. Die Spannung im Körper ist extrem hoch. Die ganze Energie geht in den Penis, es ist nicht im ganzen Körper. Die Haltung ist steif, die Atmung ist hier oben, die Männer sind nicht in der Bewegung. Und dieses Konzept wird dann in die Paarsexualität transferiert.
Da ist es aber ganz Transfer, anders. Ja, genau.
Naja, das ist herausfordernd. Also fange ich an, mit den Männern an ihrem Masturbationsverhalten zu arbeiten.
Aber,
und wir schauen uns das erstmal an.
Ja, Porno als solches ist eh, also ich fand es nie besonders, mich hat es nie irgendwie angeturnt, so Pornos, ehrlich gesagt. Und ich finde...
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie dämlich. Mir hat es irgendwie nicht gefallen. Also mir war es zu schnell, zu performance-orientiert irgendwie. Also mich haben Pornos nie so richtig angeturnt, ehrlich gesagt.
Und also ich glaube, es kann schon spannend sein, sich da mal eine Inspiration zu holen. Das kann man schon mal machen.
Nein, ich will das auch gar nicht werten. Nee. Also für mich hat es irgendwie nie so nie so funktioniert. Also ich kann mich noch genau erinnern, auf irgendeiner Party, so als Teenie, wurde dann im Hinterzimmer irgendwie auf einer Videokassette ein Porno abgespielt und alle saßen da vorne und sagten, boah, ist ja mega. Und ich habe mir das irgendwie angeguckt und gedacht, ich hätte es gern anders. Ich wusste damals auch gar nicht, was anders ist, aber das hat mich nicht so richtig angeturnt, hat mich nicht so richtig geflasht. Ja. Ich weiß auch nicht, heutzutage, du liest ja ab und zu, dass wirklich jetzt Teenies und Kids, ja, heute eher wissen, was ein Gangbang ist, als irgendwie, wie man richtig knutscht oder so, ja. Ich fand damals auch, vielleicht fand ich damals noch Knutschen viel, viel heißer als
das ist ein gutes Thema, Sex, weil das Knutschen, da möchte ich doch nochmal kurz drauf einsteigen, weil die Menschen, am Anfang, wenn man niemanden kennenlernt, knutscht man ja ganz viel, meistens. Ja. Und irgendwann hören die Leute auf, mit Zunge zu küssen.
Ja.
Also es ist doch interessant. Was passiert da, Leute? Das gibt's doch nicht. Warum küsst ihr nicht mehr mit Zunge?
Ja, was glaubst du, woher es kommt?
Also ich glaube, es hat was mit dieser Mutti-Falle zu tun. Mutti- und Vati-Falle. Ja, also dass man aufhört, den anderen als sexuell begehrenswertes Objekt zu sehen. Und wenn ich dann nach Hause komme und es riecht schon so gut nach Essen und die Kinder sind da, dann ist so mein ganzer Fokus auf das Essen und die Mutti hat jetzt gekocht, die Mutti der Kind, also ja. Und dann ist der Fokus nicht auf, wow, das ist meine Hot Frau, auf die habe ich jetzt richtig Bock. Ja, und mit der möchte ich in eine kleine erotische Alltagssexualität einsteigen, sondern es riecht halt geil nach Hackbraten mit Kartoffelbrei. Ja?
Und dann denke ich mir, boah, sie kann auch noch geil kochen. Ja,
genau, aber da ist man so ein bisschen raus. Jetzt steht die also in der Küche so im Dampf. Und anstatt der Mann sie dann mal kurz nimmt und sie an die Wand drückt und ihr einen richtig geilen Zungenkuss gibt und sich dann verabschiedet aus der Küche, gibt es so ein Begrüßungsbussi. Ja? So ein Leute, das wird nichts. Also die Alltagssexualität ist für mich das Entscheidende. Die frage ich auch gerne ab. Was lebt ihr denn so in eurer... Und nicht kuscheln.
Ja.
Also diese Kuschelnummer sorgt auch dafür, dass die Leute wenig Sex haben, weil sie nehmen ihren Bedarf an oder die ganze Hormonausschüttung, die sie übers Kuscheln bekommen, sorgt dafür, dass sie eigentlich keinen Sex mehr brauchen.
Ist es echt so?
Ja, zu viel Kuscheln sorgt für weniger Sex. Die Leute sitzen auf dem Sofa, schauen Netflix und kuscheln.
Mhm.
Und es reicht oft schon.
Wenn man dabei kommt, das war ein blöder Gag.
Also wenn die Leute weniger... Also wenig, ich bin überzeugt davon, weil eine Beziehung, ich könnte so lange drüber reden, Ingo, ist ganz schlimm.
Nein, dafür bist du hier. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die gegenseitige Umarmung total wichtig ist. Also nicht dieses Kuscheln, sondern dieser Körperkontakt. Und ich finde das...
Aber wie umarmst du deine Frau? Jetzt mal ganz ehrlich. Du kommst nach Hause, wie umarmst du sie?
Manchmal auch von hinten, wenn sie gerade kocht. Und dann küsse ich sie auf den Hals.
Und dann?
Und dann muss ich mich schon wieder um den Kleinen kümmern.
Und wie lange dauert das?
Nein, das kann aber auch schon mal länger dauern. Also ich glaube, dass ich glücklicherweise eine Frau gefunden habe, mit der man auch über solche Dinge sprechen kann. Ja? Also
diese kleinen Intimitäten, diese kleinen Kontakte, diese kleinen sexuellen Kontakte, sind Gold wert, weil sie das Niveau anheben, wenn du hier unten bist und am Abend hast du Lust auf Sex, aber es passiert überhaupt nichts. Also da gibt es nur so Mutti-Papi-Gespräche oder nur so, da findet kein Kontakt statt. Dann, da haben wir dann gar keine Lust. Das heißt, wir können versuchen, dieses Niveau so ein bisschen anzuheben, dass man schaut, okay, wie kriege ich es denn hin, dass meine Frau oder mein Mann am Abend Lust auf Sex hat? Weil Sexualität fängt doch da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe.
Ja, und ich glaube, es gibt aber doch viele Paare, die haben Sex und der ist auch richtig gut. Der macht beiden Laune, der ist sehr befriedigend für beide. Und sie sagen sich danach, ach, wir sollten mal wieder ein bisschen öfter. Und haben aber dann doch irgendwie einen Alltag zu Hause und Kinder und dann irgendwie verliert sich das wieder. Und ja, dann sagt man irgendwann, genau. Jetzt ist doch schon wieder länger nichts passiert.
Genau, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Wo geht der Fokus hin? Was ist mir wirklich wichtig? Weil Ingo, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du dafür keine Zeit findest. Verstehst du?
Ja, ja.
Das ist ein Fokusthema. Die Leute, wenn ich 100% habe am Tag, dann frage ich die Menschen, über wie viel Zeit reden wir beide jetzt? Also wie viel Zeit krieg ich von dir, damit wir über Sexualität reden können? Ja, so von diesen, also von den, was weiß ich, 12 Stunden, bist du 8 Stunden bei der Arbeit, dann hast du noch 4 Stunden Zeit, dann gehst du nach Hause. Ne? Über wie viel Zeit reden wir? Ja, so 10 bis 15 Minuten. Nee, meine ich. Brauche ich gar nicht erst anfangen. Interessiert mich nicht als Therapeut. Das heißt, ich gucke immer, über wie viel Zeit können wir nachdenken und wie wichtig ist dir das Thema Sexualität? Manche Leute kommen ja auch nur, damit sie überhaupt mal über Sex reden zu mir.
Na.
Also es braucht Zeit, es braucht Raum, es braucht Ruhe, es braucht Babysitter, es braucht einfach sich wirklich vorzunehmen, diese Auszeit zu nehmen.
Ja. Und es scheint ja auch so zu sein, dass es so ist, je öfter man dann Sex hat, umso mehr, also wenn es dann für beide Seiten ein befriedigender ist, je öfter hat man auch wieder Lust drauf, oder? Das ist
ja
so ein,
wie
so ein Schwungrad, das dann irgendwie in Gang kommt. Ja?
Das ist so. Lust macht Lust. Also
empfiehlst du denn dann auch so ein Sex nach Plan, in Anführungsstrichen? Weil es gibt ja auch ab und zu, lese ich dann von irgendwelchen Experimenten, wo Paare dann plötzlich sagen, okay, wir müssen jetzt jeden Tag einmal Sex haben, egal was außenrum passiert. Und plötzlich kommen die auch wieder in so eine positive Routine rein, ja?
Also, ich denke, es ist so. Man braucht ja immer ein Ja, ne, zum Sex, sonst klappt es nicht. Also, wenn ich schon mit einem Nein zu einer Party gehe, dann wird es nichts werden. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, sagen wir mal, wir sind lange zusammen und am Donnerstag weiß ich, ich gehe in eine intime Begegnung mit meinem Partner. Ich muss nicht unbedingt Sex haben, aber wir nehmen uns diese Zeit mit irgendeiner Weise, ja, in einer intimen Begegnung, in einer sexuell erotischen intimen Begegnung zu sein. Und ich bin absolut überzeugt, wenn ich da mit einem Ja reingehe, ich habe Lust drauf, ich möchte das, ich bereite das vor, das kann ja auch ganz toll sein. Die Leute stempeln das aber gerne ab, Sex auf Befehl, das kann ja nichts sein. Nee, das stimmt nicht. Weil wenn du eine Affäre hast, stell dir vor, du hast eine Affäre irgendwo, das ist total auf Befehl. Du verabredest dich im Hotel am nächsten Freitag um 10 Uhr, du hast aber nur von 10 bis 11 Uhr Zeit und du findest das total geil. Und dann kommen die Leute und sagen, nee, also so Sex auf Zeit finden sie blöd. Das glaube ich nicht. Es geht darum, wie ist der Inhalt? Sie haben vielleicht keine Lust auf den Inhalt, der dann kommt. Es geht weniger um dieses Programm, es geht weniger, sondern vielmehr darum, dass das, was mir geboten wird, mir einfach keine Freude macht.
Ja. Jetzt hast du Affäre ins Spiel gebracht. Ich fand es so interessant, auf deiner Webpage liest man ja dann, Paare haben dann nur noch Sex in Außenbeziehungen. Außenbeziehungen, auch so ein, wie ich finde, spannendes Wort. Ist eine Affäre für viele Beziehungen wirklich der erste Schritt zurück zu einem erfüllteren Sexualleben, auch in der eigenen Beziehung? Oder ist es für die meisten dann doch eher ein Schritt in eine komplett neue Beziehung oder einfach raus aus der Beziehung, die man hat, weil sie nicht so befriedigend ist, wie man es gerne hätte?
Ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren. Sehr individuell. Also wann ist es eine Affäre? Wird es offen kommuniziert? Wollen wir in eine offene Beziehung? Sind wir polyamor? Heutzutage gibt es überhaupt nicht mehr so dieses Regelwerk, wie eine Beziehung zu sein hat, sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Formen, wie man Sexualität innerhalb einer Beziehung leben kann. Und ja, natürlich ist eine Affäre oder kann heiß sein. Und natürlich kann sie auch verletzend sein. Natürlich kann es auch das Ende einer Beziehung bedeuten. Es kann aber auch dafür sorgen, dass eine Beziehung wieder auf oder sich nochmal aufblühen kann, wenn es dann offen kommuniziert wird. Vielleicht auch, wenn es nicht offen kommuniziert wird. Also es gibt da wirklich keinen, ich würde mir nie anmaßen, über Menschen zu urteilen, die Affären haben, sondern eher mal hören. Was ist es? Was brauchst du? Und wie, wenn du in deiner Kernbeziehung bleiben möchtest, was würdest du brauchen, damit du Sexualität innerhalb der Beziehung leben kannst? Ja. Weil es ist ja manchmal auch etwas, was sich über Jahre anbahnt, wo jemand sehr unglücklich ist, unzufrieden, nicht in der Lage ist, zu kommunizieren.
Ja, also ich weiß nicht so, dieses... Für mich ist das nichts Affäre. Das ist irgendwie, ich glaube, mir wäre das auch viel zu stressig. Und ich bin viel lieber darauf fokussiert, weiter eine glückliche Beziehung zu führen, als zu gucken, wie es denn wäre, wenn und so. Was ich noch einen ganz spannenden Aspekt finde, den hast du vorhin auch schon mal erwähnt, das, ich glaube, das gibt's auch bei Männern, ne? Dass man immer denkt, man müsste jetzt irgendwie möglichst gut aussehen und möglichst schön sein, in Anführungsstrichen, gerade dann auch, wenn es zur Sache geht. Und ich finde dann immer wieder ganz spannend, ich weiß gar nicht, wann mir das zum ersten Mal irgendwie dieser Gedanke in den Kopf schoss, dass ich denke, es gibt immer irgendwo, selbst bei den hübschesten und heißesten Frauen und heißesten Typen, immer irgendwie eine Frau oder einen Typen, der auf den überhaupt keinen Bock mehr hat, weil die halt auch mal zusammen waren und dann eben nicht mehr. Also es nützt dir der schönste Mensch nichts, wenn es in irgendeiner Art und Weise dann eben hakt, ja.
Also, weißt du, Ingo, ich glaube, es geht ja um was anderes. Also die Schönheit und die Attraktivität und so, klar, das ist wichtig. Und dass man sich selber vor allen Dingen schön findet und selber kennt, ist sau wichtig. Und dass man so ein sexuelles Selbstbewusstsein hat, ja, ist wichtig. Aber, also dass man sich selber präsentieren kann, zeigen kann, dass man stolz ist, sagt, ja.
Lust hat einfach, ne?
Ja, auf sich selber und den anderen auch in der Lage ist, einzuladen. Aber am Ende, glaube ich, geht es um was ganz anderes. Ich glaube, es geht immer um Verbindung.
Ja. Also
wie nah fühle ich mich in diesem kleinen Moment der Leidenschaft? Wie nah bin ich? Traue ich mich, mich verletzlich zu zeigen? Also das ist Sexualität am Rande der Komfortzone, weil wenn ich mich verletzlich zeige, dann kann der andere bei mir andocken. Was passiert, wenn ich mich verletzlich zeige und merke, dass ich nicht verurteilt werde, dann fühle ich mich sicher.
Ja.
Sicherheit innerhalb, das muss ich zu Ende führen, Sicherheit innerhalb dieser intimen Begegnung ist essentiell für Performance. Weil wenn ich mich unsicher fühle, egal in welchem Aspekt, dann kann ich mich nicht fallen lassen. Dann bin ich wieder, was wir vorher hatten, weißt du, bin ich starr im Körper.
Und das Schöne ist, und das Gute, glaube ich, dass wenn man das einmal gelernt hat, diese Verletzlichkeit zuzulassen und daraus einfach Kraft für sich selber schöpft, weil man sagt, ey, das bin ich und so bin ich eben, aber ich habe total Bock, ja. Das gilt dann nicht nur für Sexualität, das gilt ja, auch für den Beruf, für das Privatleben ansonsten. Und Verletzlichkeit ist ja nicht umsonst auch eins der ganz großen Themen, wenn es um Schauspiel geht und man muss offen sein. Und wenn du auf die Bühne gehst, musst du offen sein, dass du Verbindung zu Zuschauern hast. Und wenn du im Fernsehen bist, auch als Moderator, genau, musst du eine gewisse Verletzlichkeit und Offenheit einfach haben. Und wenn du die dann auch in diesen intimen Situationen antagst, legen kannst, dann kann es, glaube ich, richtig, richtig cool werden.
Ja,
aber
klar,
weißt gehört du, natürlich Mut dazu, ne? Gehört Mut dazu. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich bin aber irgendwie, ich fühle mich zu fett und ich fühle mich auch oft zu fett und lass es raus.
Und weißt du, diese Unsicherheit ist bei Frauen ja ganz tief verwurzelt. Wir müssen schön sein, wir werden danach beurteilt. Und dazu kommt noch so diese Sorge, dass das weibliche Genital nicht schön ist. Das haben ja Männer nicht. Also Männer,
ist das wirklich so schlimm?
Ich glaube, das ist für viele von die größte Herausforderung. Sich breitbeinig am helllichten Tag vor einem Mann hinzulegen und zu sagen, ey, look at me, I'm beautiful. Look at my beautiful vulva.
Ja.
Das ist herausfordernd, das kann mir niemand erzählen. Es liegt daran, dass wir so wenig als Frauen oft in Kontakt sind mit unserem Genital. Ihr Männer, ihr habt es doch viel leichter. Ihr geht auf die Toilette, ihr fasst ihn an, er ist immer sichtbar und so weiter. Aber bei uns Frauen ist es einfach nicht so einfach. Denn wir müssen unsere Vulva erstmal begreifen und nicht nur die Klitoris und nicht nur die Vulva, sondern noch viel wichtiger ist die Vagina. Ganz viele Frauen kommen nicht beim penetrativen Sex, was aber nicht, und es ist mir auch super wichtig, dass du es mal gesagt hast, es liegt nicht daran, dass an der Frau irgendwas falsch ist. Es liegt einfach daran, dass sie es noch nicht gelernt hat. Zum Orgasmus kommen ist Lern- und Übungssache. Es ist nicht so, dass bei uns irgendwas falsch ist oder bei den Frauen, die nicht kommen können.
Aber wie ist denn da die Wissenschaft aktuell? Weil früher hieß es immer, du musst den G-Punkt finden, dann läuft alles viel besser. Das war mal, ne? Heute weiß man ein bisschen mehr.
Man weiß ganz viel. Es ist wirklich Übungssache. Und es geht immer darum, deinen Innenraum zu erotisieren. Also du musst dir vorstellen, wenn ich als Frau mich prime auf Vibrator, also ich komme ganz schnell mit einem Vibrator mit 1000 Volt, ja, dann kann ich, und meine Vagina ist, also Vagina ist alles, was innen ist, Vulva ist alles, was außen ist, vielleicht ganz wichtig erstmal zu erklären. Dann ist es oft so, dass die Frauen sich dann wundern, wieso sie penetrativen Sex langweilig finden, ne? Aber der Penis kann halt nun mal nicht vibrieren.
Mit 160.000 Umdrehungen in der Minute.
Das
wird ein bisschen schwierig.
Das klappt halt nicht. Und deswegen geht es immer darum, den eigenen Innenraum erstmal zu erotisieren und die Nervenbahnen von der Vagina in den Kopf zu sensibilisieren.
Ja.
Du musst dir vorstellen, viele Frauen haben das nie gemacht. Es ist einfach nicht gewesen, dass sie ihren Finger in ihre Vagina gesteckt haben und gefühlt haben, vielleicht als junge Frau, oh, das fühlt sich aber schön an, da mache ich jetzt weiter. Und oftmals ist der erste Kontakt für junge Frauen der Kontakt beim Frauenarzt. Also das ist jetzt nicht so wirklich
erotisch. Nicht so wirklich sexy,
und, wenn Männer so wenige Orgasmen hätten wie Frauen beim Sex, dann hätten die überhaupt keinen Sex mehr. Und wir Frauen haben aber Sex und sagen oft so, ach nee, ist mir nicht so wichtig, ich muss ja nicht zum Orgasmus kommen. Bullshit. Glaubt es einfach nicht.
Ja.
Frauen denken genauso oft an Sex wie Männer und Frauen wollen genauso gerne kommen wie Männer.
Ja.
Wir brauchen etwas länger und wir brauchen vor allen Dingen auch ein längeres Vorspiel.
Es gibt meistens. Ich habe ja mal den, kennst du den Womanizer?
Mhm.
Ich hatte meine Sendung, da ging es dann auch drum, und der Erfinder hat mal erklärt, wie er da drauf gekommen ist. Er ist ein Deutscher, der das Ding erfunden hat, das ist sozusagen ein, ich erkläre es jetzt mal laienhaft, ein Auflagevibrator, der mit Unterdruck arbeitet und dann sozusagen die Klitoris in Schwingung bringt. Und durch dieses Gerät, ich meine, der lebt irgendwo in Bayern, kriegt Post aus der ganzen Welt. Ich glaube, die interessanteste Post hat er von einer 84-Jährigen aus L.A. bekommen, die gesagt hat, ich habe gar nicht gewusst, dass ich irgendwie kommen kann, und mein ganzes Leben auf diesen Orgasmus gewartet, vielen Dank. Und ich dachte echt, der Typ, der hat wirklich was gerissen, ja, für viele Frauen offensichtlich dieser Welt. Wieso ja und nein? Weil jetzt die Männer überflüssig sind, oder?
Naja, schau mal, ich halte einfach grundsätzlich nichts von funktionellen Orgasmen.
Ja.
Ich finde es aber auf der anderen Seite auch toll, dass eine Frau, die noch nie gekommen ist, durch einen Vibrator kommen kann. Ja, don't get me wrong.
Ja.
Aber für mich ist Sexualität ein erotischer Prozess, auch gerne mit sich selber. Wenn ich mich aber trainiere, und nochmal, Masturbation ist oft ein Training für die Paarsexualität. Wenn ich mich darauf trainiere, in 10 Sekunden zum Orgasmus zu kommen, dann trainiere ich meinen Körper an, einen relativ wenig lustvollen Weg. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man immer mal wechselt und dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie geil und ist auch okay, dass ich das mal mache, aber ich kann auch anders. Also ich nehme vom ganzen erotischen Buffet und nicht nur diese Vibratoren. Ich halte das für wirklich herausfordernd für Frauen, die Vibratoren. Auch für Männer, by the way.
Ja, gut.
Es ist halt so.
Du denkst halt als Mann immer, du bist überflüssig, ne? Wenn plötzlich irgendwie solche Dinge ins Spiel kommen.
Die Männer,
Ja, ich wollte nur sagen, auf der anderen Seite kann natürlich so ein Ding auch dazu führen, dass in einer Beziehung, in der die Frau nie kommt, plötzlich solche Gerätschaften im Spiel sind und man erstmal ohne probiert und aber im Kopf nicht daran hat, ich muss jetzt, sondern sagst, ach, am Ende machst du die Schublade auf und dann hat auch sie ihren Spaß gehabt, oder?
Also erstens mal, Ingo, ganz, ganz wichtig für alle Männer, die jetzt zuhören, ihr seid nicht für den Orgasmus der Frau zuständig. It's not your job.
Keine Verantwortung dafür?
Nein. Die Verantwortung liegt bei dir für deinen Orgasmus und bei der Frau für ihren.
Ja gut,
ist
aber
nicht deine Aufgabe.
Ja, aber dann sagt jetzt Mann, ich komme sofort, ich bin gleich da und in 2 Minuten ist alles vorbei und danach
ist es aber
schwierig.
Kein Spiel. Dann ja. Ist es kein Spiel. Also es geht darum, dass jeder seine Schritte kennt. Also ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich kann für mich super sorgen, weil ich weiß, wie ich wann zu welchem Zeitpunkt kommen möchte. Ich bin in der Lage zu variieren, weil ich meinen Körper gut im Griff habe.
Ja.
Und für mich muss kein Mann sorgen, weil ich selber weiß, was ich brauche und dafür sorge, dass ich das bekomme.
Ja, und zur Not artikulierst du, was du jetzt im nächsten Schritt gerne hättest, oder?
Ja, ich artikuliere, ich bin sowieso im Kontakt mit meinem Partner. Ja. Also das ist ja auch was. Ich erlebe ganz viele Paare, die eigentlich super miteinander reden und beim Sex auf einmal wird das eine ganz stumme Nummer.
Stille Veranstaltung.
Also sie sagen gar nichts mehr. Ja, genau. Die reden nicht mehr.
Ja, dabei
also, es gibt überhaupt keine Töne mehr. Also es gibt weder ein Stöhnen noch ein kleines Atmen, sondern es ist totale Funkstille. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch jetzt ist, die ihr gerade zuhört.
Ich finde ja gut, dass dass man da auch alles ausprobieren kann, ja. Viel miteinander reden, mal kurz wenig reden, miteinander lachen. Ich finde ja auch also Spaß und auch wirklich mal herzhaft lachen können, ein ganz wichtiges Element. Ja.
Ja, oder auch mal Rollenspiele, ne? Also das kann man wunderbar einbauen. Also man kann in sein erotisches Spiel auch super Szenarien dem anderen erzählen.
Ja, ehrlich gesagt.
Das ist ganz toll. Das ist für mich die Königskür.
Ehrlich, Königsdisziplin?
Ja. Ein Mann, der mir eine erotische Geschichte ins Ohr flüstern kann, das ist für mich, ich bin ja so auditiv, weißt du, ich bin so eine Hörbuchgeneration. Und ich finde, das hat für mich, das ist der totale Antörner.
Also eine Geschichte ins Ohr erzählen schon, aber jetzt nicht so irgendwie, wir treffen uns in einer Bar und ich tue so, als wäre ich dein Chef und nehme dich dann zum Diktat mit oder sowas. Oder umgekehrt.
Ja, wenn du es so erzählst, da wird sich bei mir nichts
tun. Ja, genau.
Also ich brauche da schon so ein bisschen eine ganz fantasievolle Geschichte. Ja. Doch, das ist ganz toll.
Nehme ich mal mit.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der jetzt zuhört und mit
und mal
uns
anrufen.
Mal. Ja, genau.
Wie ist es eigentlich, wenn du einen Mann kennenlernst, nimmt er gleich Reis aus, wenn er weiß, dass du Sexologin bist, oder bleiben die dann extra lange sitzen und sagen, oh Gott, das könnte besonders spannend werden als Begegnung?
Also sehr unterschiedlich. Also erstmal sagen viele Männer, für was braucht man sowas?
Ja, genau. Sowas. Ich weiß Bescheid.
Bei mir ist alles super. Ja. Und es sind meistens die Männer, die dann später nochmal kommen und mit mir reden möchten.
Ja.
Aber ich stelle schon fest, da ist ein Interesse da. Also die Leute sind eher aufgeschlossen, wenn sie hören, was ich mache. Ja. Neugierig und sagen, ah, was macht man denn da?
Ich fand Sex schon immer irgendwie ein mega spannendes Thema. Und was ich besonders spannend fand, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten zu beobachten, dass du im öffentlichen Raum wird es immer sexualisierter und ob das jetzt auch Social Media ist oder irgendwelche Filme und Fernsehserien. Und auf der anderen Seite hast du aber auch irgendwie, merkt man ja dann auch dadurch, dass Menschen wie du so erfolgreich sind, ein extremes Bedürfnis, wirklich zu erfahren, worum es geht und nicht nur diese aufpoppenden Bilder zu haben und zu sagen, ey, wir sind alle frei und alles ist sexy und möglichst, die Werbung ist auch noch super geil, aber zu Hause wird es dann eher still, ja.
Es macht ja eher Angst, den Menschen. Also es gibt ja auch so, es ist ja so eine Übersexualisierung, ne?
Ja,
Sexualität
genau.
Ist überall. Alles ist möglich. Wir sind so bunt, wie wir noch nie waren, was ich ja auch ganz toll finde. Alles darf sein. Du kannst auch deine Heizung lieben. Also alles ist möglich. Aber ich glaube, es hat sich bei den jungen Leuten schon was geändert, aber bei ganz vielen Leuten gibt es immer noch Scham. drüber zu sprechen, weil es gibt ja auch kein Schulfach, das wirklich damit sich damit beschäftigt, dass man lernt, über Sexualität zu reden, über Grenzen, was möchte ich nicht, authentisch zu sein. Das ist nicht gelernt, Ingo, und das ist das Problem.
Ja, das heißt, ich glaube auch, das ist wirklich auch dann, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man bisher nicht zu tun hatte, für viele dann echt eine Herausforderung. Ja, stell dir vor, du lernst als Typ irgendwie eine Frau kennen, die halt Lust hat, körperliche Gewalt zu spüren beim Sex oder so. Und du denkst, ja, ey, ich kann dir doch jetzt nicht keine runterhauen und so, ne? Bist irgendwie ein wohlerzogener junger Mann.
Ja, das sind Glaubenssätze auch, die uns daran hindern, eine weitere oder andere Sexualität zu leben, weil das macht man ja nicht. Und da kommen wir genau wieder in dieses Thema. Ich möchte genauso gut Hure sein wie Mutter. Ich möchte beides sein. Ich kann auch beides sein. Ich möchte auch von meinem Partner sowohl als Hure als auch als Mutter angesehen werden. Überhaupt kein Problem damit. Aber für ganz viele Menschen ist es so ein weites Spagat, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie diesen Sex mit ihrer Frau haben könnten. Ja. Und es läuft gerade diese unglaublich gute Serie auf Netflix. Und zwar heißt die Sex-Life. Ich muss dafür Werbung machen, weil das hat so viel Sinnlichkeit und so viel, da geht es eben auch um eine Frau mit zwei Kindern, die sich zurückerinnert an ihren Liebhaber. Und was dann passiert, ist so interessant für mich als Sexologin, weil genau darum geht es, um diesen Spagat. Wie schaffe ich es, Hure zu sein innerhalb meiner Beziehung? Und wieso muss ich das außerhalb der Beziehung nehmen?
Ja, du verfolgst ja ein Modell, das ein kanadischer Sexualforscher entwickelt hat. Das heißt Sexo Corporal. Was heißt das? Das ist sozusagen die Blaupause, mit jeder Herausforderung umzugehen, die uns da im oder neben dem Bett entgegenkommt?
Also Sexo Corporal geht, also das Grundprinzip von Sexo Corporal ist, dass Sexualität ist ein lebenslanger Lernprozess. Und das Modell fragt, aus allen verschiedenen Aspekten, Körperlichkeit, Glaubenssätze, eigene Sexualität, Bindungsfähigkeiten, ganz viele Dinge ab. Und es ist fast systemisch. Und daraus kann ich dann sehen, was braucht diese Person. Und sie geht immer davon aus, dass Sexualität über den Körper erlebt wird. Also wir können über unseren Körper Sexualität erleben, verändern und auch steuern.
Heißt aber, dass ich eine ganz große Klarheit haben muss, wie ich bin, ne? und meinen Körper kennen muss, oder? Ja, aber ich muss meinen Körper kennenlernen. Erstmal.
Der muss ist ja sowieso schon mal nie einladen. Ne?
Oh, das sagt sagt meine Frau immer, nichts muss man. Ja, sie hat ja recht.
Nee, man kann sein. Ja, und klar ist die, du machst ja auch mit deinem Körper Liebe. Ich meine, klar ist es wichtig, dass du deinen Körper annimmst und dass du deinen Körper kennst und dass du weißt, wie du funktionierst. Und das ist ja mal das Erste. Und dann kann ich in einen Paartanz gehen. Ja. Aber wenn ich stocksteif bin und eigentlich meinen Körper an meinen Partner outsource, und ich meine Vulva im Fundbüro nicht finden würde, weil ich gar nicht weiß, wie sie aussieht, dann kann ich auch Sexualität, dann wird eine erotische, leichte, interessante Sexualität schwierig, weil die Leute wünschen sich eigentlich Erotik, die wünschen sich Leidenschaft, die wollen Nähe, die wollen connected sein, die wollen kein Programm, die wollen keine Rituale, die wollen was Aufregendes erleben.
Ja, aber gibt es nicht auch Leute, die einfach sagen, ach, Blümchensex, Missionarsstellung, vielen Dank, auf Wiedersehen, das reicht mir, das finde ich toll.
Ja, das ist auch, weißt du was, das ist doch super, dann sollen die das gerne machen. Es ist ja, weißt du, es geht ja immer darum, wenn du glücklich bist, so wie es ist, und beide damit zufrieden sind, und beide im Consent damit zufrieden sind, dann ist es doch super. Ich sage auch gar nicht, dass Leute viel Sex haben müssen. Das können die für sich selber entscheiden.
Ja, aber wie viel Sex ist denn in Beziehungen oder unter Beziehungen? Wie viel Sex ist denn gesund und normal? Du sagst ja auch, wer mehr Sex hat, der bleibt jünger. Das macht einen einfach widerstandsfähiger, gesünder.
Das ist eine Absprache zwischen diesen beiden Personen.
Ja.
Was ist für diese beiden Personen authentisch? Und ich, ehrlich gesagt, ich hasse diese Statistiken, es nervt mich total.
Auch wieder so dieser Wettbewerb.
Weil was dann passiert,
dann
passiert das Folgendes. Also dann lesen die, der durchschnittliche Deutsche hat zweimal in der Woche Sex.
So viel.
Ja, geil. Das habe ich auch, dann ist ja meine Beziehung okay. Anstattdessen würde ich viel lieber wissen, wie gut ist denn deine, also wie würdest du die Qualität deiner Intimität besprechen? Und geht es da wieder um Penetration oder wie nah bist du dir? Bist du gekommen? Wie war die Qualität? Wie fandest du die, oder wie haben dir diese Berührungen gefallen? Wie war der Tanz für dich? Also, wie hast du dich danach gefühlt? Das ist mir wichtig. Und wenn ein Paar entscheidet, sie haben nur einmal im Monat Sex, aber der ist gigantisch, das ist so schön, wir fühlen uns so verbunden, dann ist es genau richtig. Dann brauchst du gar nichts anderes.
Ja.
Dann ist es cool so.
Und man muss auch nicht alles ausprobieren eben, ne? Man darf, wenn man will, aber wenn man sagt, also, das ist nichts, dann genau. Lasse ich es einfach, ja.
Und manchmal machen ja auch neue Sachen Angst.
Ja, eben.
Weißt du? Also dann haben Paare Angst, etwas auszuprobieren, dass sie dann vielleicht in eine Richtung kommen, von wo dann wieder die Glaubenssätze einhaken. Ja, das macht man nicht oder das darf man nicht oder was sagen die Nachbarn oder what the hell? Ja. Also ja, da gibt es ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, genau. Aber unterm Strich kann man schon sagen, findet man sich selber irgendwie gut, dann ist die Chance größer, dass man auch guten Sex hat, ne?
Ja, nicht nur gut, sondern wie erotisiert ist man? Wie spielt man mit sich selber? Ist es nur genital fokussiert? Oder zum Beispiel in der Masturbation berühre ich meinen ganzen Körper, atme ich, gebe ich Geräusche von mir? Bin ich in einer sinnlichen Verbindung mit mir? Oder ist es halt einfach nur so ein, ja, jetzt hole ich mir halt ein, ne? Weil ich hab Druck. Genau. Ich habe dicke Eier, habe ich Druck. Da kriege ich ja die Krise. Ja, Leute, echt, ey, das ist euer Training für die Paarsexualität.
Ja.
Das kann man ja mal machen, aber eben immer wieder im Wechsel.
Ja.
Und sich nicht nur, also es wirklich als Liebesakt mit sich selber sehen, sich selber erforschen.
Sexualität bleibt ein Spiel und die große Herausforderung für mich ist in den nächsten Jahren irgendwann meinem Sohn zu erklären, wie das ist mit dem Sex und den Bienen und den Blümchen.
Oh mein Gott, Ingo!
Ich freue mich total drauf, weil meine Eltern...
Das Wichtige ist, Entschuldigung, dass du deinem jungen Mann und auch jeder, der jetzt zuhört und Kinder hat, bitte benennt die Genitalien beim richtigen Namen.
Ja, total, total. Ich wollte auch sagen, wir sind relativ frei erzogen und unsere Eltern sind auch nackt durch die Wohnung gerannt und wir wussten, wenn wir am Sonntagmorgen vielleicht mal die drei Fragezeichen hören, dass meine Eltern Besseres zu tun hatten, wie ich im Rückblick weiß. Also wir waren da wirklich echt in einem sehr entspannten Familienkonstrukt. Und irgendwann, ich glaube, ich war in der 4. Klasse, habe ich zum Geburtstag ein Buch bekommen, das echt sehr süß ist. Ich habe es immer noch zu Hause, beziehungsweise steht es bei meiner Mutter im Keller, aber ich werde es wieder zu uns holen. Das heißt, Wo komme ich eigentlich her? Von Dr. Tadeusz Troll. Ein Aufklärungsbuch, wo drin steht, wenn sich Mama und Papa mal sehr lieb haben, dann gehen sie ins Bett und Papa dringt mit seinem Penis irgendwie in ihre Vagina ein.
Und, also mich würde ja wundern, wenn damals schon Vagina stand.
Doch, glaub, auf jeden Fall.
Stand schon drin.
Das war sehr oft. Aber wir haben irgendwie bei dem Geburtstag sehr gelacht, meine Freunde und ich, weil wir wussten natürlich in der 4. Klasse schon längst, was los ist. Und ich glaube auch, dass man... wenn man einfach auf Fragen antwortet, und ich merke ja jetzt schon, dass da viele Fragen kommen, dass dann eigentlich gar nicht so viel Aufklärungsbedarf besteht auf einen Rutsch, sondern das ergibt sich so, oder?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Sexualität nicht ausspart und dass man es einfach ganz normal bespricht, weil für die Kinder in dem Alter gibt es ja keine Sexualität, es gibt nur schöne Gefühle.
Ja.
Ich fasse mich an am Penis und es fühlt sich schön an und guck mal, Mama, der wird groß und klein, ist das nicht toll? Ja, sieht super aus, wow. Ja, wow, ist der groß. Ja, also auch
Selbstbewusstsein. Ja.
Ja, und ich habe das immer zu meinen Söhnen gesagt, wow, die kamen da raus, die killen mich, wenn sie das jetzt hören.
Ja, genau.
Sag's nicht. Ja, die sind nämlich jetzt voll in der Pubertät. Ja, das ist gar nicht. Ey. Das ist ja auch schon herausfordernd, weißt du, für so Pubertierende mit so einer Mutter.
Aber die kommen gut damit klar, oder? Die sind ja von der Richtigen erzogen worden. Also von daher.
Vor ein paar Jahren hat mein Kleiner noch gesagt: Mama, könntest du bitte das Schild abhängen?
Wenn Freunde kommen oder so.
Ja, aber sie sind auch ein bisschen stolz, wenn sie mich irgendwo in der Zeitung sehen. Also ich glaube, das ist sehr ambivalent.
Ja.
Ja, aber die Freunde sind ganz neugierig. Manchmal fragen die mich Sachen.
Ja.
Und ich glaube, ein offener Umgang. Ey, du hast Fragen. Ja, super. Und es gibt echt viele tolle Bücher mittlerweile für kleine Kinder.
Ja.
Also je offener wir mit den Kindern sprechen, desto eher sorgen wir dafür, dass wir in eine leichtfüßigere Kommunikation als Erwachsener kommen können.
Du hast ja auch mal gesagt, Sex muss man nicht lernen. Das geht eigentlich automatisch.
Nein, habe ich nie gesagt.
Oder? Irgendwo habe ich irgendwie einen Satz gelesen, Sex muss man eigentlich gar nicht lernen, es geht ganz automatisch.
Das kann nie von mir.
Das kann nicht von dir sein?
Nein, das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich sage.
Nein, ich dachte, du meinst damit, dass wir eigentlich alles in uns drin haben und dass das eigentlich automatisch funktionieren müsste, nur wir von so vielen Dingen in unserem Leben und in unserer Gesellschaft zugemüllt worden sind, dass wir uns eben all diese Fragen stellen. Sehe ich gut aus? Ist das jetzt richtig? Und einfach diese, dann habe ich das komplett falsch gelesen.
Ja, das hast du, glaube ich, vielleicht falsch verstanden. Also wir hätten alles, wir haben grundsätzlich natürlich alles, was wir bräuchten.
Ja.
Es ist, also wie wenn du es mit einem Instrument vergleichst, du hast 10 Finger und könntest Klavier spielen, aber du musst es noch lernen. Aber du hast schon die Finger.
Alle Anlagen sind da, man muss sie nur richtig einsetzen.
Alles ist da, genau.
Ja.
Also, aber Sexualität ist ganz klar ein Lernprozess und jeder steht irgendwo auf dieser Reise.
Ich habe gedacht, der wichtigste Punkt ist dann einfach auch mal das Hirn auszuschalten, oder? Wenn es losgeht.
Das geht aber nicht. Wir können nicht einfach unser Gehirn ausschalten. Also das ist immer so leicht gesagt, ja, schalt mal dein Gehirn aus. Es geht viel mehr, wie kann ich präsent in meinem Körper sein?
Hm.
Wie gehe ich mit meiner Wahrnehmung in meinen Körper?
Was sind für dich dann die drei wichtigsten Tipps, Anregungen, mit denen du uns aus diesem Gespräch in eine sexuell erfüllte Zukunft entlässt?
Das ist ganz interessant, weil das werde ich natürlich immer gefragt und ich mache mir da ganz viele Gedanken, was sind so die drei Hot-Tipps, die ich geben kann? Also ich glaube, ein Tipp, der wirklich wichtig ist, ist Tempo raus.
Ja.
Verlangsamt alles, was ihr tut. Fühlt, atmet, seid langsam, seid im Kontakt und macht die Augen auf. Schaut denjenigen an, mit wem ihr das gerade zu tun habt.
Ja.
Also ich glaube, das ist schon mal mit das Wichtigste. Dann Tipp 2, Sex spielen und nicht machen. Also seid kreativ. Lasst eure Ideen freien Lauf. Kommt ins Spielen, kommt in eure Kreativität. Weil wenn ihr rausgeht aus dem Verstand und nur ins Spielen kommt, in die Kreativität, dann wird es auf einmal interessant und leichtfüßig und man kommt in so einen Flow. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann auf jeden Fall sich selber besser kennenlernen.
Ja.
Wenn ich Tempo rausnehme, wenn ich mich selber gut kenne und weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte und ein klares Ja und Nein formulieren kann. Und wenn ich Sex spiele, dann kommt ja keiner mehr zu mir.
und ich entlasse dich natürlich nicht aus dem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Das könnte jetzt natürlich eigentlich wäre es schön, wenn es eine Nummer wäre, mit der man auch die gemütlichen, ruhigen Stunden zu zweit besser angehen kann.
Oh, da bin ich jetzt.
Hast du nicht irgendeinen Song?
Doch, ich muss aber kurz gucken. Ich kann mir immer Lieder nicht merken, aber ich möchte, es ist mir ganz wichtig. Ich habe ganz viele tolle Lieder.
Also jetzt quasi Kuschelrock 2.0, der Top.
Nee, ich stehe ja, also was ich immer gerne eingebe und, aber ich suche es jetzt kurz.
Ja, mach.
Ist wirklich so, ich stehe da einfach drauf. Also ich möchte beim Sex, möchte ich nicht hören, dass irgendjemand spricht. Das irritiert mich eher.
Ach du, instrumentale Musik.
Ja, und zwar eher so tantrische Musik.
Ach. Mhm.
Ja.
Probiere ich gerne auch mal aus.
Es gibt so was ganz Geiles. Also ich finde es so erotisch. Es heißt Crush. Da wird aber gesungen. Aber ich finde es gibt da, warte, jetzt muss ich doch noch mal genau gucken. Weil ich habe es nämlich gerade jemandem geschickt.
Mhm. Ich hatte früher immer, kann ich ja mal erzählen, es gibt ein super Album von Keen. Das ist
Keen?
Keen ist mega. Und ich habe mal ein Album gehabt von den Manic Street Preachers. Das war aber auch, das waren so die 90er, glaube ich, ja. Anfang der 2000. Das hatte ich sehr oft aufgelegt. Was kann ich für dich auf die Playlist packen?
Also für mich ganz erotisch als Lied, jetzt vielleicht gar nicht beim Sex, aber so in dieser erotischen Begegnung, von der ich ja immer spreche, heißt Crush, C-R-U-S-H, von Cigarettes After Sex.
Ach ja, die Band kenne ich.
Geil. Kennst du? Ja, das ist ein geiles Video, ja, wo die beiden in diese Erotik, in diesen erotischen Austausch gehen.
Ja.
Und da wird eigentlich ganz wenig gezeigt, aber es hat so dieses, ah, das ist einfach so gut.
Gut, das packe ich mit auf die Playlist.
Ja, das ist
nice. Jana, ich danke dir ganz herzlich. Man kann dieses Thema natürlich nie irgendwie abendfüllend besprechen, aber wir docken da nochmal mit einem Insta-Live an und ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch bei mir im Podcast. Ich gehe
erotisch aufgeladen aus dieser Begegnung. Hast du eigentlich gesagt, dass man mich auch per Zoom buchen kann?
Und ja, ich verlinke das alles.
Hast du noch gar nicht gesagt.
Aber ich verlinke das alles in den Shownotes. Alles wird gut.
Okay. Also mir hat es total viel Spaß gemacht und ich glaube auch, es ist ein weites Thema, aber vielleicht haben wir einfach Lust gemacht, dass man auch zu Hause mehr über Sex spricht, das wäre ganz schön.
Ja, und ein bisschen auf Entdeckungsreise geht. Danke dir ganz herzlich.
Ja. Danke dir, Ingo. Tschüss.
Servus. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.